Hans-Ulrich Jörges ist einmal von der britischen Financial Times zu den einflussreichsten Kommentatoren der Welt gezählt worden. Er hat die Europäische Charta für Pressefreiheit initiiert. Unter anderem, er gehörte viele Jahre der Chefredaktion des Stern an und hat für den Stern knapp 1000 Kolumnen geschrieben. Der Zwischenruf. Und nun hat Hans-Ulrich Jörges einen Rückblick auf sein bewegtes Leben als Buch veröffentlicht. Der Schrei des Hasen heißt es. Lebensbeichte eines Kolumnisten. Hans-Ulrich Jörges ist nun ins Haus des Rundfunks gekommen. Guten Tag.
Danke. Ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein. Vielen Dank.
Der Schrei des Hasen, Herr Jörges, mit dem beginnen Sie Ihr Buch. Der Schrei, das war einmal ein Wendepunkt in Ihrem Leben und Sie beschreiben ihn im Buch eindrucksvoll. Wie klang der?
Ja, das war Anfang der 70er Jahre, das muss ich erst mal erklären. Da war ich in Frankfurt und linksradikal und der Übergang zwischen Linksradikalismus und Terrorismus, frühem Terrorismus, war damals in Frankfurt gleitend kaum, da gab es fast keine Grenzziehung. Ich stand eines Tages mit zwei Freunden aus der gemeinsamen Wohngemeinschaft auf einem Feld in Hessen, abgeerntetes Feld. Wir hatten uns drei Gewehre gekauft in Frankfurt im Bahnhofsviertel bei einem Waffenhändler, halbautomatische Kleinkalibergewehre. Weil wir davon ausgegangen waren, entweder gibt es in Deutschland mal irgendwann einen faschistischen Putsch oder es gibt revolutionäre Erhebungen, dafür muss man sich bewaffnen. Ich muss hinzusagen, wenn ich das jetzt so erzähle, dafür schäme ich mich heute noch und ich war damals Kriegsdienstverweigerer. Ich stand also mit diesem Gewehr auf dem Feld und wir hatten gar keine klaren Vorstellungen, worauf wir da Schießübungen machen wollen, auf irgendwelche Steine oder Äste oder Baumstümpfe oder was auch immer. Und wir sahen einen Hasen in einer Furche liegen. Und ich habe da auf diesen Hasen gezielt und habe ihn getroffen. Und was dann passiert ist, habe ich nie vergessen. Ich habe da später mit anderen Menschen geredet, die an Jagdgesellschaften teilgenommen haben. Die hatten das gleiche Erlebnis. Ein verwundeter Hase klingt wie ein verletztes Kind. Die Stimme ist ganz hoch, ganz laut, ganz klar. Und der Schrei dauert endlos lang. Das kann ich nur sehr unvollkommen nachmachen, aber ich will es mal versuchen. Das hört sich ungefähr so an. Endlos lang. Wir haben dann noch mehrfach auf den Hasen geschossen, bis er tot war, sind schweigend nach Hause gefahren. Ich habe diese Flinte in den Kleiderschrank gestellt und erst viele Jahre später, nie mehr angefasst, viele Jahre später, als ich in München wohnte, auf dem Betonboden meines Kellers zerschlagen, weil die Wohnung war schräg gegenüber von dem Haus im Olympiadorf, in dem 1972 die israelische Olympiamannschaft von Palästinensern als Geiseln genommen worden war. Und der Gedanke, dass dieses Gewehr in meinem Schrank steht und ich lebe schräg gegenüber von diesem Schauplatz, den habe ich nicht mehr ertragen.
In Ihrer Autobiografie, da schreiben Sie, Sie hätten 5 Leben gehabt. Also ich sagte ja gerade, dass der Schrei des Hasen war dann ein Wendepunkt zu einem neuen. Aber ich wollte jetzt zu Ihrem ersten Leben als Kind in der DDR in Thüringen. Das haben Sie als Leben im Wohlstand in Erinnerung. Im Gegensatz zu denen dann im Westen nach der Flucht mit Ihren Eltern. Ihr Vater war von der Stasi angeworben worden und dann geflohen. Wie war das Leben im Westen?
Der war nicht angeworben worden, war erpresst worden dazu. Da muss ich noch einen Satz sagen. In meiner Familie haben sich Nationalsozialismus und Sozialismus damals in der frühen DDR getroffen. Mein Vater kam aus dem Kriegszeug, ist in die SPD eingetreten, dann zur SED fusioniert worden, war auf einer Kreisparteischule, war in der Finanzverwaltung des Landes. Meine Mutter stammte aus einer Lehrerfamilie und ihr Vater war der höchste SA-Offizier am Ort und die beiden heirateten und bei der ersten Parteisäuberung 1951, meinem Geburtsjahr, wurde mein Vater deshalb, weil er mit dieser Frau verheiratet war, aus der Partei ausgeschlossen, wurde aus der Finanzverwaltung entfernt, arbeitete im VEB und dort ist er erpresst worden zur Mitarbeit, um zwei Leute zu beobachten, die früher, man glaubt es gar nicht, was heute erzählt, bei der Waffen-SS Offiziere waren und nun einen VEB führten. Er hat das ein Dreivierteljahr gemacht, weil er bedroht worden war mit 8 Jahren Zuchthaus und ist dann, hat sich dekonspiriert und ist in den Westen gegangen. Und meine Mutter, meine Schwester und ich durften ein Jahr ungefähr später hinterherziehen. Und wir sind dort in bittere Armut gekommen. Das war in Nordhessen, wohnten auf einem Dorf zur Untermiete bei einem Ziegenzüchter. Mein Vater lebte von Gelegenheitsarbeiten. Und ich bin mit anderen Kindern von armen Leuten damals, wenn die Bauern Schweine geschlachtet haben Anfang Dezember, abends, wenn es dunkel wurde, zu diesen Bauernhäusern gegangen und man warf in so einem rituellen Akt, warfen die Kinder ein Schüsselchen in den Flur ein Emailschüsselchen. Und das wurde, dann versteckten sich im Dunkeln und das wurde dann drinnen vom Bauern gefüllt mit irgendwas Essbarem und der stellte das dann vor die Tür. Das war, das kennzeichnete mein Leben damals und wir haben in großer Armut gelebt.
Sie haben geschrieben, aus solchen wie mir wurde nichts, gar nichts geschenkt. An solchen wie mir wurde nichts, gar nichts geschenkt. Wer waren denn solche wie Sie?
Na, solche, die aus dem Osten gekommen waren, die gestört haben, die zunächst mal in Barackensiedlungen untergebracht waren. Das Erste, was ich im Westen bekommen habe, war eine, ich muss es leider sagen, aus einer Caritas-Kleiderspende, eine kurze braune Hose. Die war nicht gereinigt worden, sondern die war vollgeschissen. Das war meine erste konkrete Erfahrung mit dem Westen. Was man tun konnte, das Einzige, was man tun konnte, war Aufstieg durch Bildung und Fleiß. So war das. Und mein Vater hat mich immer auf das jeweils, wir sind häufiger umgezogen, auf das jeweils beste Gymnasium geschickt. Und so bin ich dann so langsam emporgekrochen in dieser westdeutschen Gesellschaft.
Sie haben Boxen gelernt, auch aus dem Wunsch heraus, sich verteidigen zu können?
Nein, gar nicht. Das Boxtraining, das darf man nicht falsch verstehen, ist das Training, was den ganzen Körper von unten, vom Fuß bis zu den Fingerspitzen am gleichmäßigsten trainiert. Das eigentliche Boxen, das Sparren im Ring, ist nur ein kleiner Teil des Trainings. Das fängt an mit allen möglichen Dehnungs- und Streckübungen, dann macht man Seilspringen, dann macht man Schattenboxen, dann macht man Krafttraining und so weiter und so weiter. Also das eigentliche Boxen ist nicht das Maßgebliche. Und wir tun das mit einem Trainer, der früher Jugendtrainer in der DDR war. DDR-Boxsport war sehr technisch versiert und es macht einen Heidenspaß, dort mit ihm zu trainieren.
Die soziale Mischung hat sie auch, Durchmischung hat sie auch fasziniert beim Boxtraining.
Ja, das ist eine ganz aufregende Erfahrung. Man kennt so Hollywood-Schinken, wo Kinder armer Leute dann boxen und dann übers Boxen erfolgreich werden, Geld verdienen und so weiter. Und im Prinzip stimmen diese Geschichten. Ich habe dort Jugendliche gesehen im Alter zwischen, sagen wir mal, 16 und 18, die geboxt haben, überwiegend aus Migrantenfamilien. Und die übers Boxen zu ganz feinen Menschen wurden. Denn was man beim Boxen lernt, ist, Schläge, die man selbst kassiert, hinzunehmen, ohne auszurasten. Das gehört zu dem Sport dazu. Man muss also fair sein. Man will selbst fair behandelt werden und man muss dem Gegner gegenüber auch fair sein. Und das sind tolle Geschichten, die ich da gesehen habe. Und das hält mich auch bei dem Sport.
Sie boxen immer noch?
Ja, trainiere zweimal die Woche ungefähr im Schnitt.
Und gibt es immer noch diese soziale Durchmischung?
Die gibt es immer noch. Die gibt es auch in unserer Gruppe übrigens, wo wir, alles erwachsene Männer, wo wir miteinander trainieren, sind auch ein paar Frauen dabei übrigens. Frauenboxen kommt auch immer mehr. Und da sind alle möglichen Berufe miteinander gemischt und wir verstehen uns sehr gut.
Fehlt uns denn in unserer Gesellschaft jetzt momentan, wenn wir jetzt etwas vom Boxen weggucken, eine Durchmischung? Was meinen Sie?
Ja, der Überzeugung war ich immer. Da kann man nun geteilter Meinung sein über die Frage des Wehrdienstes, der Wehrpflicht, die ist ja abgeschafft. Ein Vorteil dieser früheren alten Bundeswehr war, dass dort sich Reich und Arm getroffen haben, die Kinder von reichen und armen Leuten uns gemischt haben in den Kasernen. Das ist jetzt kein Grund, eine Armee aufrechtzuerhalten, aber jedenfalls war das so. Und heute gibt es immer weniger Plätze, wo Menschen noch Erfahrungen machen im eigenen Leben mit anderen Menschen aus ganz anderen sozialen Schichten. Das ist nicht mal mehr auf dem Fußballplatz, so im Stadion. Da sind die Menschen auch schon getrennt. Die einen sitzen auf den teuren Plätzen und die anderen stehen in den Kurven und jubeln. Nur die stehen da. Ja. Man begegnet sich zu wenig. Man hat auch zu wenig Erfahrungen. Und mein Eindruck von der Politik, übrigens jetzt mal so pauschal gesprochen, ist auch, dass Politiker nicht mehr so richtig wissen und erfahren haben, unter welchen Bedingungen Menschen leben.
Was könnten Sie tun?
Ja, Sie müssten sich ein bisschen mehr rausbewegen. Also beispielsweise, ich will das mal erwähnen, weil das heute ja in aller Munde ist, wir diskutieren alle über Corona. Ich will mal sagen 2G, ja. Also freie Bewegungsmöglichkeiten für Geimpfte und Genesene. Ich bin übrigens dreimal geimpft, um das zu sagen. Und wenn es eine vierte Impfung gäbe, würde ich die auch noch nehmen. Ich bin geimpft, aber dass die Ungeimpften ausgeschlossen werden von allem. Die können ja jetzt in dieser Vorweihnachtszeit nicht mal in ein Spielzeuggeschäft gehen und Spielzeug für ihre Kinder kaufen, ein Weihnachtsgeschenk. Das finde ich erbärmlich. Das darf nicht sein und diese Gesellschaft toleriert. Das ist mir schleierhaft.
Es geht ja darum, dass man möglichst viele Menschen dazu bewegt, sich dann doch noch impfen zu lassen.
Ja, aber das ist natürlich ein Motiv, das Menschen sozial und kulturell unter Druck setzt, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Aber diese Menschen werden ja getestet für ihren Beruf. Die werden jeden Tag getestet, wenn sie arbeiten wollen. Und mit dem Test können sie aber außerhalb der Arbeit nichts anfangen. Es sei denn, sie gehen in den Supermarkt und kaufen Lebensmittel. Das war's dann. Und unserem Grundgesetz steht, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und da steht nicht, alle Geimpften sind vor dem Gesetz gleich.
Es geht ja darum, wahrscheinlich um den Krankenhäusern eine Entlastung irgendwann geben zu können.
Die ja, das halte ich alles für legitim. Aber ich glaube auch, dass ein täglich frisch getesteter Mensch im Zweifelsfall zuverlässiger nicht infektiös ist als ein Mensch, der vor 3 Monaten geimpft wurde. Die Geimpften können ja auch infektiös sein.
Eine Sache möchte ich jetzt nun doch noch von Ihnen wissen. Als Journalist sind Sie vielen Politikerinnen und Politikern begegnet. Welche Wünsche würden Sie denn gerne dem neuen Bundeskanzler mitgeben? Was würden Sie ihm gerne zurufen?
Olaf Scholz habe ich als wahnsinnig durchsetzungsstarken und harten Mann kennengelernt. Der ist nicht umzuwerfen. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ich wünsche ihm geistige Unabhängigkeit, um sich seine Meinung jeweils selbst neu zu bilden und dann aus dieser Dreierkoalition, die sich ja zum Ziel gesetzt hat, Fortschritt zu organisieren, interessante Wendung, fast eine historisch gemeinte Wendung, das dann auch zu tun. Da wird er eine Menge auszuhalten haben, zu steuern zu haben, zusammenzuführen zu haben. Aber ich habe eine große Hoffnung in die neue Regierung, dass es mit ihr nämlich vorwärts geht, anstelle des Stillstands, den wir in den letzten 2 bis 4 Jahren erlebt haben. Da hat sich gar nichts mehr bewegt in Deutschland.
Der Journalist Hans-Ulrich Jörges war unser Gast auf RBB Kultur. Gerade hat er ein Buch über sein Leben veröffentlicht. Der Schrei des Hasen heißt es, Lebensbeichte eines Kolumnisten, 336 Seiten bei Edelbuchs erschienen. Vielen Dank für Ihren Besuch heute auf RBB Kultur.
Danke Ihnen sehr, bin gern zu Ihnen gekommen.